Also da ist große Entspannung. Wir empfangen etwas von Gott. Im nächsten Ältestentreffen können wir davon erzählen und sagen, also irgendwie im Gebet, ich hatte denen den Gedanken, was haltet ihr davon? Wenn man darin trainiert ist und einige Jahre zusammen geht, das braucht keine Stunden, keine Jahre, keine Monate, dann bedenken, guck mal hier und bedenke mal das und dann sagst du, okay, irgendwie warst du doll überzeugt, aber ihr habt recht. Das einander unterordnen wird dort ganz, ganz zum Anfassen. Und diese Haltung brauchen wir. Deshalb steht hier nicht eigenmächtig. In einem Team darf es keinen geben, der eigene Sachen durchsetzen will entgegen den anderen. Und es kann durchaus sein, jetzt versuchen die wieder mit einer stumpfen Kettensäge das Ding abzuschneiden. Ne? Nicht eigenmächtig. Also ein Ältestenteam ist ein Treffen auf Augenhöhe. Das ist nicht der eine Chef mit seinem Kabinett, die alle hier hinten so ein Scharniergelenk haben und die dann immer so machen, ja, wo der Nackenmuskel sehr ausgeprägt ist. Und wir wurden zu einer Zeit als Älteste eingesetzt, wo das überhaupt nicht Mode war und niemand kannte, zumindest nicht in unserer Umgebung. Und vorhin haben wir da so drüber gelacht. Wir hatten schon viele Hände auf unseren Schultern. Ach so, ja, kein Pastor. Naja, das wird auch noch. Und dann so das selige Lächeln. Ihr seid noch jung. Der Herr macht das noch. Ihr werdet sehen. Gott lässt euch dann nicht im Stich. Das mit dem Pastor, das kommt noch. Also viele, viele Male haben wir solche Szenen erlebt. Wir waren schon ziemlich unsicher in den Dingen. Wenn man mit etwas ganz alleine steht, und ich denke, das könnt ihr nachvollziehen, dann kommen oft so die Gedanken, Mensch, die machen das alle anders. Vielleicht sind die ja doch richtig und wir verkehrt. Okay, wir haben das Wort und das ist auch soweit bei uns gut, aber alle machen das eigentlich anders. Die Argumentation, ja, da gibt es ja riesen Gemeinden, die waren ja auch von einem Pastor geleitet. Tausende und guck mal an, was da geht und gewaltig. Das war nicht so einfach. Und die Krönung war das mit dem Prophet, der mir das im Namen Gottes verkündete, wenn ich jetzt nicht das Heft in die Hand nehme als Chef, wird alles kaputt gehen. Aber auch für solche Sachen haben wir uns im Team, wenn derartige Prophezeiungen kommen, dass wir sagen können, du, das kannst du getrost in der Pfeife rauchen, das kannst du in die Tonne treten, das war nicht vom Herrn. Dafür haben wir uns untereinander. Wir mussten erst jetzt in der Woche, bevor wir hervorhoben, wieder eine Prophetie in die Tonne treten. Wo man das gar nicht mal Prophetie nennen kann. Nicht eigenmächtig. Darin steckt auch drin keine versteckten Ambitionen. Wir dürfen nicht als Leiter eigene Ziele verfolgen, unausgesprochene Dinge ansteuern. Da gibt es den Pastor und der hat im Sinn, mit meinem Lobpreisteam will ich groß rauskommen. Und wir müssen unbedingt die perfekte CD produzieren und die muss vom ganzen Land gekauft werden und dann sind wir wer. Dann wird dieses Ziel verfolgt und das mit dem Namen des Herrn und mit allerlei Dingen. Wir dürfen so etwas nicht. Wir dürfen keine Ambitionen in unseren Herzen erlauben. Wir müssen dagegen einen regelrechten Krieg führen, wenn sowas aufstehen will, eigene Dinge durchbringen zu wollen. Nicht eigenwillig. Dann steht nicht jähzornig. Ein Leiter muss unbedingt so viel Sicherheit haben in Gott, so viel Reife haben, dass er sich nicht hinreißen lässt, zornig zu werden oder laut zu werden oder zu schreien oder in ungerechter Weise Menschen mit Worten kurz und klein zu machen. In gewisser Weise muss ein Ältester das aushalten können, auch unberecht beschuldigt zu werden oder behandelt zu werden, ungerechte Sachen hören zu können. Nicht jähzornig. Das zerstört, das bringt viel, viel böse Sachen in die Gemeinde, das zerstört Menschen. Ein Leiter darf nicht jähzornig sein. Dann haben wir nicht dem Wein ergeben. Und das meint nicht nur, dass ein Leiter nicht ständig betrunken sein darf. Das meint mehr. Das meint, dass wir die Bereiche unseres Lebens in Ordnung haben, unter der Aufsicht Gottes und der anderen Brüder. Und dass dort, wo wir in unserem Leben Baustellen haben, dass wir damit offen und ehrlich umgehen. Ein Schlüssel, Leute in der Gemeinde haben kein Problem damit, dass ein Leiter Fehler macht. Aber entscheidend ist, wie der Leiter mit seinen eigenen Fehlern umgeht. Das ist das Entscheidende. Unsere Gemeinde weiß, dass auch wir Fehler machen. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wenn wir da mal gewaltig daneben lagen, dann werden wir uns demütigen und um Vergebung bitten. Und wir hatten Sachen, wo wir Fehler gemacht haben, und wir haben uns vor die Gemeinde gestellt und haben gesagt, es tut uns leid, wir haben hier einen Fehler gemacht. Vergebt uns. Ein Beispiel, was mir da so jetzt in Gedanken kommt. Wir hatten so die Idee, dass wir was tun für unsere Ehen und dass wir ein Eheseminar machen und dass wir darüber Lehre hören und einfach stärker werden. Wir haben nicht ganz Vorsprache, schlimme Ehen in der Gemeinde. Es ist insgesamt recht gut. Aber wir dachten, wir können da noch mehr investieren und es soll noch fester, noch besser sein. Also es war nicht eine Idee aus irgendeiner Not heraus. Und wir haben uns einen Dienst eingeladen, den wir viele Jahre zuvor schon mal in der Gemeinde hatten und der sehr gut war. Und dieser Dienst ist sehr gefragt und wir hatten einen Termin auf fast 2 Jahre im Voraus. Irgendwann war der Termin ran, die Leute kamen und wir begannen unser Eheseminar. Unsere Gemeinde treu versammelt, die Frauen, wer weiß was, organisiert, dass die ganzen kleinen Kinder untergebracht waren, dass alle teilnehmen konnten. Wir haben halt im großen Teil Familien mit kleinen Kindern in der Gemeinde. So, also es war auch Kampf, es war Opfer für jede einzelne Familie, da sein zu können und da die Omas und Großmütter zu überreden, die Kinder zu nehmen, und andere Alleinstehende haben sich bereit erklärt, Kinder zu beaufsichtigen. So, jetzt saßen wir da und die Leute begannen zu lernen. Und irgendwie rutschte ich in meinem Stuhl immer tiefer. Und es wurde mir doch immer mulmiger zumute. Und relativ, also so nach der ersten Hälfte am Vormittag, war ich schon innerlich an dem Punkt, oh Mann, was macht man jetzt? Das ist doch überhaupt nicht das, was das Wort sagt. Das ist doch alles Psychologie und Menschenweisheit. Und eigentlich wollen wir doch gar nicht, dass unsere Leute sowas hören. Und ich sah schon bei einigen unter uns, dass sie ganz lieb nach vorne schauten, aber doch gedanklich gar nicht mal bei einem Eheseminar waren. Und mir wurde es so irgendwie warm. Und ich dachte, was machen wir jetzt? Mensch, wir haben hier irgendwie die Verantwortung. Ich kann doch aber jetzt auch nicht den Leuten sagen, jetzt hört doch hier auf. Das ist alles verkehrt, was ihr erzählt. Irgendwie war ich ein bisschen ratlos. So in den Pausen, in den Gesprächen unseren Leuten hörte ich dann schon, dass die das alle auch irgendwie so einschätzen. Da war ich schon mal ein bisschen beruhigt. Also es war nicht mal so die Gefahr, wir kommen jetzt alle auf falsche Ideen. In gewisser Weise taten mir die beiden vorne dann auch leid, weil im Raum einfach eine Wand stand. Und also das ging dann irgendwie zu Ende. Es waren auch noch ein paar gute Aspekte mit dabei. Aber wir spürten schon als Älteste, wir haben ja einfach einen Fehler gemacht. Nämlich den, wir haben einen Dienst in die Gemeinde eingeladen, der 10 Jahre zuvor mal da war. Und seitdem hatten wir keinen Kontakt mehr. Und ohne zu prüfen und zu checken, was da kommt, haben wir die da reden lassen. Und das ist unser Ding. Aufseher. Und jetzt erzählten die da zutiefst humanistische, griechische, schlimme menschliche, bis hin zu dämonischen Weisheiten. Die waren alle recht wohlklingend. Aber da wir ganz viel in unserer Gemeinde auch über das Thema Humanismus und so weiter lehrten, war es dann wirklich krass offensichtlich, dass sie da auf Abwege gekommen waren. Am Ende haben wir dann uns am Sonntag danach vor unsere Gemeinde gestellt und haben gesagt, Leute, das war nicht gut und vergebt uns, dass wir das nicht geprüft haben, was laden wir hier ein und was wird dann hier losgehen. Das ist unsere Verantwortung. Und es hat mir wirklich leid getan, unsere Leute Und wer bei uns Arbeit hat im Osten, arbeitet furchtbar viel. Es gibt kaum jemanden, der normale Arbeitszeiten hat. Und ihr nehmt euch da einen ganzen Sonntag frei und bringt die Kinder unter und opfert da Zeit und dann geht da sowas los. Bitte vergebt uns das, das tut uns leid. Das hätte echt nicht sein müssen. Ja, und dann haben wir nochmal ein Eheseminar gemacht und dann war wieder alles gut. Also eine Leitung muss mit ihren eigenen Fehlern umgehen, gemäß des Wortes Gottes entsprechend. Was wir ja eigentlich auch schon in der Familie üben. Und wenn wir da als Väter gegenüber unseren Kindern ungerecht sind, dann müssen wir auch unseren Kindern gegenüber uns demütigen und sagen, das tut mir leid. Also wie wir da mit unseren Fehlern umgehen, ist so entscheidend. Wir dürfen auf keinen Fall sagen, ich bin der Leiter, tasse den Gesalbten des Herrn nicht an. Also wir müssen unterscheiden, ist da jemand von unseren treuen Leuten, die haben eine Frage. Warum hast du das so entschieden? Warum tun wir das? Warum geben wir Geld aus für das? Oder warum tun wir das nicht? Und das sind deshalb nicht rebellische Menschen. Und das sind deshalb nicht Menschen, die gegen mich sind oder mich persönlich angreifen wollen. Und viele Leiter betrachten jede Art von Frage schon als einen persönlichen Angriff. Und das ist was, wenn wir Leiter sind, was wir unbedingt weitergeben müssen. Und wer unter so einer Leitung ist, die keine Fragen erlaubt, ist die Frage, wie lange das geht. Also in einer Gemeinde ist erstmal prinzipiell erlaubt, alles zu fragen. In einer Gemeinde darf auch gefragt werden, wie ist das mit dem Geld? Für was wurde das verwendet? Für was geben wir das aus? Wo spenden wir hin? Warum habt ihr entschieden, in das Werk zu spenden? Das darf jemand bei uns fragen. Und wir fühlen uns da nicht angezündet oder hinterfragt oder wie kannst du jetzt mich als Chef hier fragen, wie? Wer bist du? Du gibst dein Geld und dann ist es für dich Schluss. Natürlich sollen Leute nicht über Geld an Entscheidungen manipulieren. Aber in einer Gemeinde darf alles gefragt werden, alles. Einmal im Jahr haben wir eine Gemeindeversammlung, ausschließlich für Mitglieder. Da gibt es eine Overhead-Folie mit jedem Euro, der sich in unserer Gemeinde raus und rein bewegt. Und jeder darf alles fragen und kennt jede Zahl. Also es darf alles gefragt werden. Das hat nichts damit zu tun, dass da jemand rebellisch wäre. Also nicht dem Wein ergeben, meint nicht nur jetzt speziell auf Alkohol bezogen, sondern das meint, die Bereiche im Charakter sind in Schulung, sind in Entwicklung, kommen in Ordnung. Und da passen die anderen Ältesten auf mich auf und ich passe auf den anderen auf. Und wenn wir uns treffen, wir haben knackige Gespräche. Und es gibt es, dass wir uns am Dienstagabend treffen und sagen, du, deine Predigt vom Sonntag, da war ja noch nicht so viel Gebet hinter, ne? Und der andere sagt dann, ja, hast recht. War irgendwie nicht so ein tolles Ding, war ein bisschen matt. Und gut. Wir sind Freunde, wir lieben uns und das geht ganz entspannt. Und wir fragen uns auch, geht das gut mit deiner Frau? Und ist das und das in Ordnung? Und wie geht's damit? Und inzwischen müssen wir uns das nicht fragen, wir erzählen das und haben da einen Austausch und können uns da beschützen und hören da den Rat von dem anderen. Und bei größeren Entscheidungen muss ich gar nicht mehr alleine wissen, was ich denn da tue, denn da habe ich drei enge Freunde und kann die fragen, was die davon halten. Und das ist sehr, sehr sicher. Da ist viel Schutz, viel Frieden. Also wir müssen alle unsere Lebensbereiche unter der Herrschaft Jesu haben, dürfen in keinem Bereich unseres Lebens fortdauernd in irgendeiner Sünde leben, ohne dass wir die anfassen oder ohne dass wir damit etwas tun, ohne dass das jemand weiß. Wir dürfen nicht im geringsten in einer Haltung sein, das ist halt bei mir so und das weiß ja eh keiner und die anderen sind sowieso viel schlimmer wie ich und da lassen wir das jetzt dabei. Das darf kein Jünger und noch viel, viel weniger ein Ältester. Dann steht hier nicht ein Schläger, was ich finde ein krasses Wort ist. Und es geht da nicht in der Tat um Prügelei in der Gemeinde, aber ich denke, hier geht es auch um Worte. Nicht gewalttätig sein in irgendeiner Weise gegen Menschen. Nicht grob sein, nicht lieblos sein. Das dürfen wir nicht. Nicht schändlichen Gewinn nachgehend. Das Thema Liebe zum Geld ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das Herz eines Leiters muss davor bewahrt sein. Wir müssen unser Herz davor bewahren, das Geld zu lieben. Es ist eine Tatsache, dass die Christen die Gruppe von Menschen ist, die man finanziell am leichtesten ausnutzen kann. Das ist ein Zitat oder zumindest sinngemäß eine Aussage von Derek Prince. Christen ist die Gruppe von Menschen, die man finanziell am leichtesten ausnutzen kann. Und die Liebe zum Geld ist etwas, was wir nicht erlauben dürfen in unserem Herzen, in unserem Charakter. Und also ich kann das sehen, dass Gott das sehr, sehr segnet, dass wir in keinster Weise versuchen, auch aus den Lehren, die es bei uns gibt oder aus irgendwelchen anderen Sachen, irgendwie Gewinne zu machen und das dann irgendwie an den Mann zu bringen und zu verkaufen, dass wir ganz viele Sachen kostenlos zur Verfügung stellen. Und ich kann sehen, dass Gott das sehr, sehr segnet. Und ich hätte nie gedacht, dass das auch übers Internet so eine Möglichkeit gibt, dass Menschen da irgendwie geistliche Nahrung sich holen können. Und ich sehe, dass das jetzt innerhalb von einem anderthalben Jahr ohne jegliche Werbung, ohne dass wir da irgendwie nachgedrückt haben, ohne dass wir da Gelder eingesetzt haben und Anzeige in der Charisma schalten, ohne das alles, weit über 50.000 Downloads haben in einem anderthalben Jahr von Predigten. Und das geht einfach so weg und der Herr segnet uns. Und wir sind finanziell wirklich gesegnet als Gemeinde. Und das ist so gut. Also wenn eine Leitung sich da verführen lässt, das Geld zu lieben, das ist der Anfang vom Ende der Gemeinde. Und diese manipulativen Predigten, wenn es um Opfer geht, es ist einer Leitung nicht erlaubt, über Geld Dinge zu sagen, wo Leute mit dem Gefühl drin sitzen, geben zu müssen. Das ist verboten. Das ist verboten. Und da gibt es so furchtbare Dinge. Ich war mal an einer Konferenz in England von sehr großen amerikanischen Diensten und sie haben eine Dreiviertelstunde ihre Nachwuchsprediger in die Schlacht geschickt und eine Dreiviertelstunde nur darüber geredet, wenn du viel gibst, wirst du viel bekommen und Zeit und Ernte und wir kennen das alles. Und dann werden diese Bibelstellen genommen und wie Maschinengewehre wird er im Saal rumgemäht und du fühlst dich schon nach 5 Minuten furchtbar als der geizigste Hund von allen. Du hast schon am ersten Tag dein Portemonnaie alles ausgekippt, alle Notizzetteln, alles raus, alles von Herrn. Und am zweiten Tag nochmal und dann weißt du am dritten Tag gar nicht mehr, da bist du schon geneigt, dein Hemd und deine Hose auszuziehen und deine Schuhe, um dieser Verdammnis zu entgehen, die da ausgebreitet wird. Es ist absolut verboten für eine neutestamentliche Leitung. Wir müssen über Geld sprechen, unbedingt. Und das ist Grundlagenlehre und jede Gruppe, die startet, muss unbedingt das Segment, wie gehe ich mit meinem Geld um, ist ein absolut entscheidender Punkt. Weil die Liebe zum Geld steht entgegen der Liebe zu Gott. Und auch Menschen müssen lernen, in ihrem Leben die Liebe zum Geld zu hassen. Keine Frage, müssen wir über Geld sprechen, aber es ist absolut verboten, in der Gemeinde eine Atmosphäre zu erzeugen, wo Menschen sich mies fühlen, wenn sie nichts geben. Also wir tun das sehr, sehr selten, dass wir im Gottesdienst überhaupt Opfer oder Geld einsammeln. Das hängt auch mit unserer Prägung noch zusammen, dass dann noch irgendein Lied gesungen wird und während des Liedes fangen wir dann an, im Portemonnaie zu suchen nach irgendwie 10 oder 20 Pfennig. Und wir das schon zeitig ziemlich abartig fanden. Auf der einen Seite beten wir an und suchen Gott und währenddessen wir irgendwie ein Lied singen, sammeln wir jetzt Geld ein, das brachten wir immer schwer zusammen. Aber wir haben verschiedene Dinge empfunden als Leitung, da ist ein Projekt, da sollten wir was unterstützen. Jüngstes Beispiel war dieses Jahr, glaube ich, im Februar. Wir kennen ein älteres Ehepaar in Ungarn, die sind wirklich arm, leben dort relativ alleine auf dem Land, in absolut ärmlichsten Verhältnissen. Also das Gebäude, was sie bewohnen, da würdest du nicht dein Auto drinnen abstellen. Und ihr Auto war steinalt und restlos kaputt, weit über 20 Jahre. Und sie brauchen unbedingt ein Auto, um überhaupt dort leben zu können. Sie wohnen auf dem Feldweg, weit ab jeglicher Orte und Hauptstraßen. Und irgendwie hatte ich das auf dem Herzen, wir müssten den beiden helfen mit dem Auto. Und dann haben wir das der Gemeinde gesagt, das ist auf unserem Herzen, wollen wir dafür ein Opfer sammeln und wollen denen versuchen, ein Auto zu kaufen. Und ich habe schon gesagt, also ein Auto kriegst du nicht für 500 Euro, wir sollten schon irgendwas kriegen, was jünger ist als 20 Jahre. Also in eine bestimmte Summe macht schon irgendwie Sinn. Das wollen wir nächsten Sonntag tun, bereitet euch darauf vor, wer da was mit Anteil nehmen will, wer da sagt, wir unterstützen das. Das ist nicht das große geistliche Projekt und nicht die große geistliche Ernte, die wir dort jetzt zurückerwarten. Das sind zwei alte Leute, wir kennen die, wir helfen. Gut. Und am Sonntag danach haben wir gesagt, wir binden das einen an Anbetung und wir wollen auch das Geben als einen Akt von Anbetung irgendwie erlernen und verstehen. Und das hat so eingeschlagen, dass viele unserer Kinder ihr Taschengeld da brachten. Und das hat mich innerlich selber bewegt, weil ich das wusste von manchen. Eltern erzählten das dann auch, dass sie da zu Hause ihr Sparschwein knackten und ihre 3 Euro da brachten. Und am Ende waren das 8.000 Euro und sie haben jetzt ein Auto, ein halbes Jahr alt und waren überglücklich auch jetzt bei uns, unserer Bibelschule. Und das passt. Aber dieses regelmäßige, und wir haben jetzt 3-mal Lobpreis, das haben wir jetzt auch 3-mal Opfer. Und jetzt sammeln wir Opfer für den und jetzt noch für den. Natürlich zuerst für die eigene Gemeinde. Und wenn wir da richtig Berge angehäuft haben, jetzt sammeln wir noch ein Opfer für den Gastsprecher. Und jetzt sammeln wir noch ein Opfer für das und... Also ich weiß nicht. Prinzipiell im Reich Gottes, was Finanzen angeht, ist es so, dass Gott immer seine Rechnungen zahlt. Und dass Gott seine Projekte finanzieren kann. Gott kann das. Seine Projekte. Und Gott tut das und ist da absolut treu. Und es ist eine Freude, viel Geld zu verschenken. Und wir tun das in großer Freude und können das da machen seit Jahren und geben als Gemeinde weit mehr als 10% weg, in der Regel 20%. Und das ist einfach herrlich. Nicht schändlicher Gewinn. Also das ist jetzt nicht nur darauf bezogen, dass ein Lader irgendwie in seinem Herzen eine Geldliebe hat, sondern der ganze Umgang mit Geld muss sehr klar sein in der Gemeinde. Und das darf eine Leitung nicht manipulativ Zauberei loszulassen, um die Menschen zu bewegen, für etwas zu geben, wo sie innerlich nicht die Freiheit haben oder was sie nicht nachvollziehen können. Dann haben wir hier noch in dieser Aufzählung das Wort gastfrei. Das heißt, das Haus eines Leiters sollte ein offenes Haus sein und die Leute aus der Gemeinde sollten dort willkommen sein und sollten dort auch kommen dürfen. Und sollten da auch den Ältesten in seinem privaten Umfeld kennen dürfen. Das gehört dazu. Wir sind eine Familie. Wir sind nicht über Dienste nur miteinander verbunden. Und ich freue mich immer sehr, wenn Leute zu Besuch kommen. Und wir gehen auch gerne zu Leuten abends in der Gemeinde hin und trinken da einen guten Wein. Und das ist einfach wunderbar. Also das Leben eines Leiters ist ein offenes Buch. Gastfrei. Dann haben wir heilig. Noch in dieser Aufzählung, dass ein Leiter danach sucht, ein reines Leben zu führen, sich vor Sünde in Acht nimmt und in Gesprächen mit den anderen Ältesten, wenn es dort Bereiche gibt, die noch Veränderungen brauchen, ein Leiter muss unbedingt, wenn es in irgendeinem Bereich seines Lebens noch schräg ist, unbedingt dort Hilfe von jemand anders haben und da rangehen. Das muss unbedingt sein. Ein Leiter darf nicht der Auffassung sein, das ist bei mir so, und dort ist niemand weiß, kann das so bleiben. Denkt daran, wir pflanzen das fort, was wir sind. In erster Linie. Die Bibel sagt, dieses Zitat aus dem Wort Gottes hatten wir auch schon erwähnt, dass der, der ein Leiter sein will, aller Diener ist. Das ist die Motivation, das ist die Haltung des Leiters, das Herz des Leiters, wie ich es auch schon von dem Zitat von Jesus sagte. Wir kennen den Vater, der Vater kennt uns und wir geben in gewisser Weise unser Leben. Ein Leiter muss in einer gewissen Weise verstanden haben, es geht nicht um mich, es geht um das Werk Gottes. Es geht um die Verwaltung seines Eigentums und ein Leiter denkt darüber nach, in allen Fragen, die entschieden werden, gefällt das jetzt ihm, weil es sein Eigentum ist. In der Wirtschaft ist es sehr logisch, wenn wir eine leitende Position haben unter dem Geschäftsführer, wir müssen die Dinge so tun, dass er dazu Ja sagt. Es muss in seinem Sinne sein. Und wir tun die Dinge so, wie es dem Haupt gefällt, nämlich Jesus. Ganz oft, wenn es um die Frage, ein Mann an der Spitze oder Ältestenteam geht, wird das Alte Testament drangeholt. Mose. Ich habe selbst schon Predigten von Pastoren gehört, die sich als Mose für die Gemeinde darstellen. Und ich glaube, diesen einen Mann an der Spitze in der Gemeinde gibt es. Aber der ist Jesus. Und Mose war eine prophetische Vorausschau auf Jesus. Und König David war das. Und die ganzen Leute, die dann angezogen werden, das muss diesen einen Mann geben. Und der eine Mann leitet das Volk. Und Jesus tut das. Er leitet sein Volk. Er baut seine Gemeinde. Und das ist auch etwas, was wir jahrelang gelernt haben und auch manchmal mit Tränen, dass er es wirklich baut. Und wir das ihn bauen lassen. Also die neutestamentische Leitung baut in dem Sinne nicht selber die Gemeinde, sondern achtet darauf, dass Jesus sie bauen kann. Und achtet darauf, dass die Dinge so geschehen, wie sie ihm gefallen, wie sie in seinem Sinne sind. Dann steht weiter Vers 9, der an dem der Lehrer gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Also ein Ältester ist jemand, der das Wort liebt, und das Wort als die absolute, uneingeschränkte Autorität anerkennt, als das von Gott eingegebene, vollkommene und lebendige Wort. Und das sagt uns, dass ein Leiter einer ist, der das Wort studiert und der auch in seinem persönlichen Leben dem Wort entsprechend gehorsam ist und sich vom Wort überführen lässt und des Wortes gemäß handelt. Ein Leiter ist jemand, der das Wort kennt. Und es ist dann auch weitergeschrieben, er muss jemand sein, der durch das Wort unterweisen, zurechtweisen und ermahnen kann. Das Wort lieben, Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen. Also wir als Älteste müssen das diszipliniert planen. Und wenn die Gemeinde wächst, umso mehr, dass wir diese Zeit haben. Und wer schon in einer Gruppe von mehreren Leuten da dient, wir haben, ich denke, wahrscheinlich inzwischen alle einen Terminkalender oder elektrische Sachen, die das regeln. Und wenn wir darauf warten, ja jetzt habe ich mal Zeit, jetzt kann ich mich mal mit dem Thema befassen. Die Zeit kommt nie. Nie in einer Gemeinde, die am Wachsen ist. Und deshalb als praktischer Hinweis, du musst in deinem Kalender, wie du Termine stehen hast, mit Onkel Ernst zu sprechen und mit Frau Otto oder Entscheidung über dies, Entscheidung über das, seelsorgerlicher Termin mit dem, Treffen mit der Leitung. Genauso muss stehen Zeit mit Gott. Das muss in deinem Terminkalender stehen. Und wenn das steht und jemand ruft an, du, an dem und dem können wir uns da treffen, Moment, nein, tut mir leid, hier steht mein Termin mit Gott. Fangt da schon ganz zeitig damit an. Ich habe das am Anfang nicht gewusst. Niemand hat mich so gelehrt und wir mussten da später da massiv reingehen. Wenn wir nicht selbst gefüllt sind in erster Linie, dann beginnen wir Dinge zu geben, die wir gar nicht haben. Und das wird komisch. Und die geistlich schwachen Leute merken das sehr schnell. Und wenn sie mutig sind, fragen sie da auch mal nach. Und das ist dann immer ziemlich komisch für uns. Und das ist so, so wichtig. Die erste Zeit war ich ja selber noch im Beruf und hatte da auch eine Arbeitsstelle mit furchtbar vielen Überstunden. Und dann haben wir in Einheit entschieden, dass das wirklich das, der Ruf Gottes ist. Und 98 bin ich da ausgestiegen. Und ich dachte, ja, wenn man voll arbeitet, 12, 14 Stunden am Tag, zu der Zeit 4 kleine Kinder in engem Abstand, das ist logisch, dass man da wenig Zeit hat zum Beten und dann noch Gemeindebau mit allen drum und dran. Und noch keine klaren Ordnungen in der Gemeinde wie heute, also noch viel mehr Chaos und Durcheinander. Wenn ich dann aufhöre mit Arbeiten, oh, dann habe ich Zeit. Dann kann ich beten und dann kann ich ein Wort lesen und das war eine riesengroße Illusion. Das war ein gewaltiger Irrtum. Ich hatte nicht einen Deut mehr Zeit wie vorher. Das war kurios. Und nach ein, zwei Jahren vollzeitlich, wo ich ohnehin irgendwie erstmal ein bisschen abgestürzt bin, auch innerlich, und Gott noch mich mehr abgebaut hat, erstmal als aufgebaut und abbauen musste, habe ich das mal registriert, dass ich überhaupt nicht gewachsen bin in diesen Dingen, Gebet und Stimme Gottes hören und Gott zu genießen und das Wort zu studieren, und dass da null mehr war als in der Zeit, wo ich berufstätig war. Und irgendwie komme ich auf die Idee, irgendwas kann da nicht stimmen. Ich bin auf denselben Trip wie all die anderen gestressten leider. Und in Osteuropa ist das total krass, die haben ja mindestens zwei Handys gleichzeitig am Ohr und die telefonieren ununterbrochen. Ne? Das ist krass. Es ist unglaublich. Also, Pastor in russischen Breitengraden bedeutet bester Kunde beim Mobilfunkanbieter. Wirklich. Und die haben da immer die neuesten Dinger, und wenn ich da mit meinem Handy hinkomme, komme ich mir vor, als komme ich aus der Steinzeit. Und die reden auf dem Weg zum Meeting und dann klären die, wer ein Overhead mitbringt und ein Mikroständer, und dann holen die Leute ab, und also während dem Gottesdienst gehen die raus, kommen wieder rein. Die sind nur am Telefonieren, Wahnsinn. Also, und irgendwie habe ich damals so den Eindruck gehabt, ich bin auf demselben Trip und irgendwas passt hier nicht. Wir setzen unsere Termine in den Kalender, Zeit mit Gott. Also ich denke, da muss ich jetzt nicht drüber sprechen, dass wir ohnehin täglich unsere Zeit mit dem Herrn brauchen. Das ist etwas, was wir auch jeden lehren, der zu uns kommt. Tägliche Zeit mit Gott. Jeder muss das hören. Jeder muss da abgefragt werden, ob er das tut. Das ist Thema Jüngerschaft. Die haben wir also sowieso. Aber als Leitung reicht das nicht. Das muss darüber hinaus noch mehr Zeit geben. Und intensivere Phasen mit unserem Gott. Die Haltung eines Leiters. Was ist in dem Herz eines Leiters? Die Gemeinde, in der wir eingesetzt sind, gehört ihm. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und Paulus hat das in diesem Vers so deutlich gemacht. Ich habe euch verlobt. Vielleicht können wir den Vers nochmal ganz komplett lesen. Dass wir das in uns aufnehmen und innerlich bejahen und sagen, so einer will ich werden. Das ist 2. Korinther 11. So wird es gut. 2. Korinther 11, 2. Das beginnt mit, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Also diese Haltung ist nicht im geringsten irgendein Zeichen von Schwäche oder Hilflosigkeit, sondern er eifert hier mit Gottes Eifer. Hier ist was dahinter. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das impliziert auch, dass ein Leiter sich freut, wenn jemand wächst und stark wird und durch ihn gute Dinge geschehen. Ein guter Leiter fühlt sich nicht bedroht, wenn ein anderer in der Gemeinde dann etwas besser kann wie er. Und ich habe Pastoren kennengelernt, die stehen so in ihrer Gemeinde. Und allenfalls dürfen die Leute bis auf diese Höhe wachsen. Aber ich als Leiter, ich muss auf jeden Fall noch irgendwie drüber sein. Also bis auf das Maß erlaube ich, und dann ist Schluss. Und fühlen sich von starken Persönlichkeiten bedroht und holen die Rebellionskeule raus und machen damit Leute nieder. Und das dürfen wir nicht. Ein richtig motivierter Leiter kann sich freuen, wenn jemand durchstartet, wenn jemand besser Klavier spielt, besser singt, besser predigt, gesalbter betet, mehr Leute geheilt werden. Das heißt nicht, dass dann die Person die Leitung der Gemeinde übernimmt. Aber ein Leiter fühlt sich davon nicht bedroht. Richtig Motivation kann sich darüber von Herzen freuen. Ich selber habe das lernen müssen an einem ganz konkreten Beispiel. Meine Frau und ich, wir sind seit vielen Jahren eben lobpreismäßig auch tätig und in verschiedenen Lobpreisteams gewesen, schon weit vor unserer Gemeinde, und waren dann auch in unserer Gemeinde erstmal somit im Lobpreisteam dabei. Und preis den Herrn, die Gemeinde wuchs und wir haben mehr Leute gehabt, die dazu auch fähig sind, und wo wir gesehen haben, die haben ein Herz für Anbetung. Und wir begannen, das zweite Lobpreisteam dort zu schulen. Und ich habe die Leute zusammengeholt, bisschen was gelehrt. über Haltung, Motivation, auf der Bühne stehen und so weiter. Und wir haben ein Stück zusammen geübt und dieses Team entwickelte sich schnell und war eine Freude. Es kam so, dass meine Frau und ich irgendwie unterwegs waren zum anderen Dienst und wir kommen zurück. Und ich will dann immer wissen, wie war unsere Versammlung? Ging es gut? War Gott da? Hat jemand gesponnen? Was auch ab und zu mal vorkommt. Und unsere Männer sagten, Mann, das B-Team, genial, der Lobpreis, boah. Schön. Ja, schön. Also, ja, um dem Ding irgendeinen Namen zu geben, sind wir das A-Team, jetzt haben wir ein B-Team und ein C-Team. Das hat keine Wertung, aber irgendwie muss man das Ding ja nun nennen, um nicht immer lange Reden zu halten. Ja, das B-Team war ultimativ. Wir hatten eine Leitung vom Geist, das war einfach genial. Ja, jetzt stand ich da als A-Team. Und ich spürte, was da noch in meinem Herzen wohnt. Und ich dachte, also das hat mir lange niemand erzählt, wie stark das ist, wenn wir spielen. Und das fand ich schon mal irgendwie, also mich da jetzt auch so dolle zu freuen, konnte ich erstmal nicht, gebe ich zu. Und da merkte ich so, wie der Heilige Geist sagt, siehst du, da ist noch in deinem Herzen so ein bisschen, Und ich dachte, ja, das ist doch krank. Mensch, wenn denen das gelungen ist und ich bin sauber motiviert, dann muss ich mich da von Herzen freuen können. Alles andere ist daneben. Echt? Aber das konnte ich nicht. Also ich war jetzt nicht furchtbar wütend, aber so in mir so. Ist schon komisch, wenn du fort bist und die erzählen immer, oh, das war so stark. Einmal sagte ich, also Leute, wenn ihr da immer so super Zeiten habt, ich gehe mal ein Jahr in die Karibik. Aber Mann, das ist doch das Ultimative. Ich meine, da ist doch das Ziel erreicht. Dass es so gut geht, wenn ich nicht da bin. Ja, das ist doch ultimativ. Das Gegenteil ist, ohne mich geht gar nichts. Und ich muss überall dabei sein. Und wenn ich nicht zu jedem Treffen als Leiter dabei bin, wer weiß, was die da machen, was die da denken und was da vor Irrlache kommt. Und dann schmieden die gegen mich Pläne und was es da alles so für Ideen gibt. Das Herz eines Leiters, also dort geht es los, wäre schon so in Umrissen Spur von Gott. Ich komme mal in so eine Verantwortung, bereite dich da jetzt drauf vor, Motivationen. Warum stehe ich denn gerne vorne? Warum tue ich denn Dinge? Und das ist ja die Vorgabe von Paulus, das Leitermotiv. Ich habe euch einen Mann verlobt und das mit Gottes Eifer. Dahinter ist Stärke. Wir gucken nochmal an die Stelle 1. Petrus. Da gibt es einige Parallelen auch zu der Stelle im Titus. Erster Petrus 5 ist auch die bekannte Stelle. Und hier finden wir auch zum Beispiel, nicht aus schändlicher Gewinnsucht darf das jemand tun, sondern bereitwillig. Bereitwillig heißt, wir tun das gerne. Gott ist gerne Gott. Ein Ältester ist gerne ein Ältester. Und das muss man erkämpfen. Das kommt nicht von alleine und das bleibt auch nicht von alleine. Jeder, der in Leitung ist, wird es bestätigen können. Darum gibt es Krieg. Und wir sind vom Teufel bedrängt und geneigt zu denken, ich habe keine Lust mehr, ich schmeiß alles hin, ich will es nicht mehr hören, ich kann nicht mehr, macht, was ihr wollt. Werdet glücklich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich gehe in meinen Beruf zurück, das tue ich mir nicht mehr an. Wir waren als Ältestenteam an diesem Punkt, wir waren am unteren Todpunkt, wir waren in der Tiefe entmutigt, wir hatten viele gute apostolische Lehre nicht, wir konnten das irgendwie auch im Wort zu der Zeit nicht sehen. Es gab eine Menge Durcheinander und Leute gingen und schlugen die Tür zu, ihr habt alle keine Liebe, ihr seid alle daneben. Und wir wieder mal zum zigsten Male uns zerfleischt, warum sind die jetzt gegangen, was haben wir verkehrt gemacht, hätten wir mehr beten müssen, mehr reden, was hätten wir denn noch tun können, warum gehen die jetzt wieder? Und wir waren in der Summe an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr wollten. Ich kann mich noch sehr plastisch daran erinnern, einige Jahre her, wir saßen zusammen und wir wollten nicht mehr, wir haben gesagt, wir schmeißen alles hin, Schluss, aus, FCG Zwickau abschließen, Die Leute können hingehen, wo sie hingehen wollen. Das war's. Aber wir sind eben ein Team, preis dem Herrn. Und einer hatte die Erleuchtung. Unser lieber Matthias. Da sagt, Moment. Hier steht, wer ein Ältestenamt begehrt, begehrt ein schönes Amt. Ich war innerlich, ja, jetzt kommt er mir mit dem Bibelvers. Das ist eigentlich das letzte. Ich wollte eigentlich hören, ja, das ist furchtbar. Ja, du hast recht, wir schmeißen jetzt alles hin. Ich wollte irgendwie Bestärkung, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, wo Schluss ist. Ich hatte in meinem alten Beruf auch eine leitende Position und derartiges Widerwort geben und aufsässig sein kannte ich nie aus meinem Berufsleben. Und noch Jahre, als ich dort ausgestiegen war, kriegte ich Blumen zum Geburtstag und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeitete, riefen mich da noch an. Also dachte ich, so schlechter Chef kann ich nicht gewesen sein. Aber was hier abgeht, ohne mich. Und er sagte diesen Vers. Weißt du noch, ne?
Ja, ja.
Und haben wir gesagt, das Wort ist das Wort. Ich fühle 100% was anderes. Und mein Verstand sagt 100% was anderes und meine Seele sagt 100% was anderes. Aber das Wort ist das Wort und das ist die Autorität. Und manchmal kommen wir an Punkte, wir sehen, die Wand ist rot. Wenn das Wort sagt, die Wand ist grün, ist die Wand grün. Das müssen wir dann entscheiden. Und wir haben an dem Abend entschieden, wir entscheiden jetzt, das ist ein schönes Amt. Wir entscheiden das jetzt. Und ab dem Moment ging es wieder hoch. Das war wirklich eine Sternstunde, das war die Stunde Null. Wenn wir dort nicht das Wort gehabt hätten, ich denke, wir wären als Gemeinde heute nicht mehr da. Aber einer von vieren hatte das. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn vier Mann zusammen sind, sowas kommen kann, ist immer höher, wie wenn nur einer das alles klären muss. Deshalb Team. Also ich hoffe, dass ihr das so in Ansätzen sehen könnt, dass das was Gutes ist, was Göttliches, was Heilsames. Und so wollen wir in unsere Mittagspause gehen. Bitte? Hast du die Stelle, Frank?
Ja, 1. Timotheus 3, Vers 1.
Jetzt müssen wir noch ganz kurz klären, wann wir weitergehen.